zwei Seiten Fragen vor mir. Und zwar geht es heute um ein wichtiges Thema. Genauso nur anders heisst das Buch von der Andrea Arezina und der Salome Müller. Für das habt ihr mit 19 Mädchen und Frauen geredet, alle im Alter zwischen 13 und 19. Es geht um die Frage, was es für Mädchen und junge Frauen heute bedeutet, erwachsen zu werden. Willkommen im Podcast Stadtgespräch. Ich bin Simon Jacobi, Chefredakteur von Zürich.ch und Andrea ist heute zu Besuch bei mir. Gerade mal zum Einsteigen frage dich, wärst du gern Teenie heute?
Ich glaube, ich wäre nicht gern Teenie heute, weil ich glaube, ich dann wüsste, was dann alles noch kommt. Ausser ich hätte dann vergessen, dass ich jetzt 39 bin und weiss, was nach dem Teenie-Alter alles kommt.
Also du findest, nach dem Teenie-Alter wird es schlechter, nicht besser?
Ich finde auch das Teenie-Alter sehr anstrengend.
Da bin ich einverstanden, ja, das würde ich auch gerne überspringen. Aber ich habe das Gefühl, also ab 20 ist es eigentlich dann wieder lässig geworden.
Ja, die Zeit so zwischen 20 und 30, die habe ich auch sehr schick in Erinnerung.
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass glaube ich, ab 50 fängt man das Leben wieder mehr an geniessen. Also irgendwo zwischen 30 und 50 ist so die Rush-Hour vom Leben. Es passiert mega viel beruflich, als Familie und so weiter. Und dann ab 50 kann man sich wieder ein bisschen entspannen. Von dem her haben wir beide VertreterInnen von der Generation Y. Wir haben noch ein paar Jahre vor uns, aber irgendwann wird es wieder entspannt.
Schön.
Aber wir reden ja jetzt eigentlich nicht irgendwie ums Rentenalter, sondern über euer Buch und euer Thema. Was ist denn am Teenie-Sein so schlimm?
Ich glaube, weil es so eine Umbruchphase ist, weil man irgendwie nicht mehr Mädchen ist, aber man ist ja dann auch noch nicht ganz erwachsen. Und es passiert einfach extrem viel. Dein Körper nimmt irgendwelche Formen an. Ich zum Beispiel will dann auch gar nicht mehr mitkommen, was das soll. Dann fängt man sich an, so zu vergleichen. Das Äußere spielt irgendwie eine größere Rolle. Nachher irgendwann mal kommt auch so die Frage, ja, was willst du denn mal werden? Was willst du mal später machen? Irgendwann mal kommt das mit dem Verliebtsein. Dann ist man einfach so verliebt, dass man sich an nichts anderes mehr kann erinnern und konzentriert schon gar nicht. Ja, es ist einfach sehr eine anstrengende Zeit.
Und wir haben jetzt mit 19 Mädchen und Frauen geredet, was das für sie heisst, zu erwachsen werden. Hast du einen Unterschied festgestellt von deiner Generation oder unserer Generation zu der aktuellen Jungen?
Ja und nein. Also ich war beeindruckt gewesen, wie reflektiert die jungen Frauen sind, wie sie Worte haben für ihre Gefühle, für die Ungerechtigkeit da außen. Also um einfach mal einen Begriff zu nennen, Catcalling, also einfach das Nachpfeifen, Anmachen von jungen Frauen auf der Straße. Das hat sich schon geändert und ich glaube, die sozialen Medien, die haben auch geholfen, um irgendwo durch sich auch vernetzen oder auch über Sachen können lesen, die man vielleicht nicht würde lesen, jetzt mal abgesehen davon, wenn man nicht im Kreis 3, 4 und 5 in der Stadt Zürich wohnt. Das sicher. Jetzt habe ich den Vater verloren.
Was ist so Unterschied und Gemeinsamkeit von unseren Generationen?
Ja. Ich glaube, doch, vieles ist ähnlich geblieben. Zum Beispiel, wenn man Periode bekommt. Es ist immer noch eklig und hygienisch. Ich glaube, da gibt es auch einen Unterschied, wie Frauen auf das schauen und wie Männer auf das schauen. Also vielleicht zum etwas zu spoilern aus dem Buch. Eine junge Frau hat uns erzählt, wie eine, die mit ihr in die Schule geht, ihre Tage bekommen hat während der Schulstunde. Und dann, wie das ja halt so ist, es ist rot und nicht blau, von den alten Tampo-Werbungen, wie man das kennt, ist halt der Stuhl rot gewesen und der eine Mitschüler ist so völlig entgeistert aus dem Zimmer gerannt, auf den Gang und hat so gesagt, sie blüht, sie stirbt gerade.
Ui.
Und einfach so, ja, es ist noch sehr viel Unwissen vorhanden.
Also in dem Fall müsste man das einfach viel früher offenbar in der Schule behandeln und irgendwelche Stigmas und Scham abbauen.
Unbedingt, ja. Also ich frage mich auch, wenn man zum Beispiel eine junge Tochter hat, dann kommt es automatisch dazu, dass man irgendwann mal über die Mens redet oder über die Periode. Aber wenn man zum Beispiel einen Bub hat, also einen Sohn, ist doch genauso wichtig, ihm zu erzählen, was passiert und was das ist. Mein Eindruck ist, dass das noch nicht so weit verbreitet ist. Aber ich hoffe, ich täusche mich.
In der Schule, ich mag mich erinnern, wir haben glaube eine Stunde Aufklärungsunterricht gehabt, wenn ich es richtig im Kopf habe, in der 5. Klasse, dann ist man 12. Und ehrlich gesagt weiss ich nicht mehr wirklich, was in dieser Stunde passiert. Ich weiss nicht, wie viel ich dort mitgenommen habe in der Redaktionssitzung, wo wir über das Gespräch jetzt geschwätzt haben. Haben gewisse Anekdoten erzählt von der Banane und dem Kondom. Das ist so das, was irgendwie bleibt. Aber was magst du dich erinnern, dass irgendwie bei deiner Schulzeit einen grossen Stellenwert hatte?
Jetzt bin ich fast ein bisschen enttäuscht, dass du das mit der Banane und mit dem Kondom vorweggenommen hast. Das war auch bei mir so. Hey, ich erinnere mich einfach an Montagnachmittag, 4 Stunden Bio-Unterricht bei unserem Klassenlehrer, der kurz vor der Pensionierung gestanden ist.
Bravo.
Und einfach sein Schulstoff, glaube ich, veraltet war, so alt, dass man vom Hellerum-Projekt nicht mehr können abschreiben konnte, weil die Schrift nicht mehr zu lesen war. Irgendwelche Sachen ausgemalt. Ja, aber auch nicht viel mehr.
Wie ist das heute in der Schule? Weißt du das?
Hey, eine gute Freundin von mir ist Sexualpädagogin und sie zum Beispiel geht in die Schulklasse. Sie ist selber nicht Klassenlehrerin, sondern geht einfach in die Schulklasse, hat ihren Koffer dabei, wo wir ja alle irgendwie aus einem Artikel kennen, und geht nur mit Mädchen das Thema an und redet über das. Und so wie sie mir erzählt, ich meine, es sind Welten dazwischen, wie es bei dir und bei mir war und wie es heute ist.
Von dem her läuft eigentlich vieles sehr gut. Warum haben wir dann trotzdem das Gefühl, können wir jetzt nochmal ein Buch zu diesem Thema schreiben?
Ja, das eine ist ja die Aufklärung und das andere ist die Worte dafür zu haben. Und das andere ist das Gefühl, das man hat, nämlich die Unsicherheit, sexuelle Belästigung, zum ein Thema nennen. Ich habe es irgendwie noch spannend gefunden. Gestern Abend hat mein Mitbewohner das Buch, das Salome und ich geschrieben haben, in der Hand gehalten, das erste Mal, und hat so durchgeblättert und hat so gesagt, sexuelle Belästigung 13 ist sie krass. Und ja, oder? Es ist heavy. Es ist heavy. Es ist so weit verbreitet. Und man hat einfach so das Gefühl, ja, wenn man selber nicht erlebt oder wenn man selber nicht mitbekommt, dass es so ein bisschen, ja, alles nicht mehr so ist und wir haben ja Gleichstellung und so. Eigentlich noch nie nicht. Also auf dem Papier ja, haben wir schöne Worte, aber in der Realität ist noch ein weiter Weg dorthin.
Ihr habt gesagt in einem Interview mit dem Tagesanzeiger, dass ihr euch eigentlich wünscht, dass auch Männer das Buch lesen oder dass die es nötig haben. Wie bringt man Leute dazu, sich mit einem Thema zu befassen, wo sie gar nicht wissen, dass sie vielleicht mitschuldig oder schuldig sind oder zumindest, dass sie es auch betrifft?
Ja, also finde ich eine mega wichtige Frage. Hey, wenn ich es glaube wüsste, würde ich jetzt nicht da hocken, sondern würde es irgendwie verbreiten. Etwas, was mich zuversichtlich stimmt, einmal zumindest von meinen Freunden, ist, wenn sie eine Tochter bekommen, dann ist das Interesse auf einmal sehr gross. Und das finde ich auch schön. Weil ich glaube, mein Vater hat sich jetzt nicht so dafür interessiert, wie es mir als junge Frau geht. Das finde ich schon einen grossen Fortschritt. Aber sonst, ich finde es auch so ein bisschen in der Berichterstattung und so. Wir sind noch nicht so weit. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist so ein bisschen wie ähnlich. Was haben wir jetzt, 2023? Ja, vor 10 Jahren war der Feminismus gerade so ein bisschen am Kommen gewesen, aber nicht mehr. Oder? Heutzutage ist das ein Begriff und wir reden darüber. Und man klärt auch auf. Und meine Hoffnung ist, dass das jetzt auch anfängt. Dass wir uns auch mehr interessieren für das Leben von diesen jungen Frauen. Es ist ja gerade letzte eine Studie rausgekommen vom Bundesamt für Gesundheit, wo es darum geht, wie geht es denn eigentlich diesen jungen Menschen heute? Und es sieht eigentlich nicht gut aus. Also vor allem bei den jungen Frauen, so zwischen 13 und 15, ist es schlimmer geworden? Also ist der Druck, der Stress riesengroß? Viele klagen auch, also klagen nein. Ich meine, fühlen das einfach, sind traurig, haben Angst, sind extrem nervös. Wir wissen ja auch, dass viele Psychologinnen und Psychologen einfach am Anschlag sind. Aber ganz ehrlich, wenn ich eine Zeitung aufmache, ich weiß nicht, wenn mir das letzte Mal das Thema begegnet ist.
Das stimmt, ja. Also jetzt gerade war es ein bisschen in den Medien wegen der Volksinitiative von der jungen Mitte, die die Jugendpsychiatrie, glaube stärken. Und dort, bis aber die Anliegen umgesetzt sind, vergehen jetzt wahrscheinlich noch weitere Jahre, wie das halt so ist mit unserem politischen System. Die Eindrücke, die du jetzt gerade geschildert hast, also nicht die Eindrücke, die Ergebnisse von dieser Befragung, deckt sich das auch mit der Erfahrung, die ihr gemacht habt in den Gesprächen mit den jungen Frauen?
Ja, es deckt sich. Also ich will jetzt auch gar nicht irgendwie sagen, es ist alles irgendwie mega schlimm. Es gibt auch schöne Sachen, es gibt auch Lichtblicke in diesem Thema.
Zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel, dass die Frauen irgendwie wirklich die Worte dafür haben. Also sie reden über das, sie können benennen, wie sie sich fühlen. Sie sind viel aufgeklärter, als ich das zumindest war. Bin. Und wegen dem hat es sich noch nicht geändert. Und ich glaube, häufig ist das Problem, dass man dazu neigt. Und ich würde jetzt auch sagen, es ist mir sicher auch schon passiert, wenn jemand erzählt einmal, dass es ihm nicht gut geht, dass man die Person einfach mal lässt erzählen und ihr einfach mal zulässt. Ich glaube, wir neigen sehr schnell dazu, den Menschen Ratschläge zu geben und auch den jungen Frauen. Oder wir haben das Gefühl, Expertinnen und Experten wissen sehr gut, wie es ihnen geht. Ja, auch. Aber es ist trotzdem etwas anderes, wenn die junge Frau erzählt. Und das haben Salome und ich erlebt bei diesen Gesprächen, wie froh sie waren, einfach mal können in so einem geschützten Rahmen. Ich meine, sie kennen uns nicht, sie werden uns nie mehr sehen. Wir sind weder ein Familienmitglied noch eine Freundin, die uns einfach mal können erzählen können. Und am Anfang waren Salome und ich so, ja, sehr erstaunt über die Zeit, wo sie sich nehmen und unendlich dankbar den jungen Frauen für die 2, 4, manchmal auch 6 Stunden, die wir mit ihnen geredet haben. Und sie haben uns am Schluss wirklich immer gesagt, hey, danke vielmals, dass ich einfach mal erzählen konnte. Und ich muss sagen, das bin ich mir am Anfang, bevor wir das Buch angefangen haben, machen, nicht bewusst gewesen, was das auch mit sich bringt. Und das finde ich schön.
Also was das Zuhören mit sich bringt für die, die erzählen können. Du hast gesagt, 2 bis 6 Stunden haben wir mit ihnen geredet. Ich glaube, wir haben mit allen 2-mal geschwätzt, oder? Alle 2-mal getroffen. Wie haben ihr dann die Mitmachenden gefunden?
Es hat immer eine Person gegeben, die sowohl die junge Frau oder Salome oder mich kennt. Und so da hat es so wie eine Verbindung gegeben. Ich glaube, das war auch sehr wichtig, weil du da ist so wie vielleicht ein Vertrauensverhältnis schon da gsi. Ja, und sie haben nicht so gewusst, was wir vorhaben. Es ist immer über irgendwelche Freunde, Bekannte. Ja.
Hast du irgendeine mega berührende Anekdote oder etwas, was dich mega überrascht hat in diesen Gesprächen? Etwas, was dir so extrem geblieben ist?
Ja, es ist ja, also ein paar Sachen. Das, was mir in den Sinn kommt, immer wieder, ist eine junge Frau, die mir erzählt, dass sie mega gerne in den Ausgang geht, aber dass sie immer eine Tasche dabei hat, eine grosse, wo sie ihren Kapuzenpulli rein tun kann. Weil wenn sie sich dann auf den Heimweg macht, ist sie froh, dass der Kapuzenpulli bei ihr ist, dass sie den anlegen kann und so heimlaufen kann. Irgendwie auch so.
Also, dass man sie nicht erkennt als Frau.
Ja, ja, und dass sie sich auch geschützt und geborgen fühlt in diesem Kapuzenpulli. Ich meine, wir wohnen in der Stadt Zürich und es ist 2023 und die junge Frau fühlt sich erst sicher, wenn sie ihren Kapuzenpulli vom Heimweg anlegen kann. Das hat mich schon sehr berührt und auch schockiert.
Ich glaube, mich überrascht es irgendwie nicht und das schockiert mich auch gerade ein bisschen, weil ich höre viel so Geschichten oder Schilderungen nicht schon lange. Das ist in den letzten Jahren irgendwie aufgekommen, als ich jugendlich war und auch jung erwachsen, war mir das nicht bewusst gewesen, dass wenn ich zum Beispiel im Dunkeln hinter einer Frau heimlaufe, dass das für sie ein Bedrohungsszenario kann sein kann. Das ist mir erst viel später dann so bewusst worden oder gesagt worden oder ich habe zugelassen. Aber das, was du jetzt schilderst, das ist ja Alltag auch, nicht nur für junge Frauen. Das zieht sich auch über ein gewisses Alter aus, oder?
Total, ja.
Hast du auch noch weitere, du hast gesagt, mehrere Anekdoten gerade, was kommt das auf noch in den Sinn?
Ja, eine Anekdote, die mir in den Sinn kommt, ist eine junge Frau, die ihre Tage dann bekommen hat und die Jungs haben das dann mittlerweile mitbekommen. Und dann ist halt wie der Spruch, den, glaube ich, viele Frauen kennen, ist so, wenn man irgendwie einfach nicht gerade so will mit jemandem schwätzen und so, wird man so beleidigt, so quasi, hast du wieder deine Tage? Und sie dann so gefunden hat, hey, nein, weißt du, was das Problem ist? Du gehst mir einfach mega auf den Sack.
Das ist aber eine gute Antwort.
Voll, total.
Ist das so einer der Lichtblicke, den du vorher erwähnt hast?
Ja, mega. So Selbstbewusstsein, das da ist. Ja, voll, das. Und wenn ich jetzt so ein bisschen überlege, also zum Beispiel, was auch sehr eindrücklich war, wir haben viele Frauen gefragt, ja, was findest du denn schön an deinem Körper? Und dann hat eine Frau gesagt, dass er so stark ist. Und dann hat sie es eben erzählt, dass sie mega gerne würde ins Mädchen schwingen gehen, aber dass das leider nicht gibt, dort wo sie wohnt. Und das war irgendwie auch schön gewesen, so zu hören, ja, der Körper irgendwie hat ja auch von innen etwas, so die Stärke. Wir haben halt, ja, es sind ja natürlich auch gefärbt. So, denkt ja, was kommt jetzt? Häufig sind so, ja, meine schöne Augenfarbe oder meine schöne Hände. Wie das so war, ja, die Stärke, die man Körper hat.
Und haben alle auf Anhieb etwas gewusst, was sie schön finden an ihrem Körper?
Ja, aber es ist. Meistens war so die Augenfarbe gewesen, oder die Hände. Und was ich festgestellt habe, zum Gegensatz zu meiner Generation, war immer so quasi das Problem gewesen, der Bauch. Jetzt habe ich so das Gefühl, viele hadern mit ihrer Nase.
Okay, und haben Sie das auch gefragt? Also nicht nur, was er schön findet, sondern auch, was er nicht weniger schön findet im Körper? Okay.
Ja, man hat gefragt, gibt es etwas, was dir Mühe macht an deinem Körper? Ja.
Ich denke es noch oft, wenn ich Jugendliche sehe und mich dann so zurückversetze, wo ich so alt war. Ich habe das Gefühl, es sind alle mega unsicher wegen irgendetwas. Und von außen denkt man sich so, hey, es ist doch eigentlich irgendwie egal. Und man würde es irgendwie gerne sagen, hey, es ist im Fall gleich, wie du jetzt rumlaufst oder irgendwie so. Aber es ist noch schwierig, also man will sie gerne so ein bisschen aufwecken und eben so, erstens, das Teenie-Alter geht vorbei, es wird irgendwie wieder einfacher und andererseits, es ist eigentlich gar nicht so schlimm, aber das kann man ja irgendwie nicht so recht sagen. Oder was wäre das Rezept? Wie kann man irgendwie die Unsicherheit abbauen?
Gute Frage. Für das bin ich, glaube ich, wie die falsche. Ich bin Autorin, Journalistin, nicht Psychologin. Das wäre eine gute Frage.
Wäre spannend. Kann man ja dann mal bei Gelegenheit jemand anders fragen. Andere Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, und zwar, warum ist Sexualität und vor allem weibliche Sexualität immer noch ein mega Tabuthema? Haben Sie zu dem auch Antworten gefunden?
Ich glaube, einerseits wäre meine Vermutung, weil man nicht über das redet. Also ich glaube, allgemein in unserer Gesellschaft, wenn man zum Beispiel in einem Resti am Tisch hockt, habe ich viele Leute beobachtet, sobald irgendwie das Thema Sex oder Sexualität kommt, dann sagt er, nicht so laut. Ich glaube, es ist einerseits das und andererseits, weil man so falsche Vorstellungen davon hat. Also eine junge Frau hat wie im dritten Gespräch, wo wir uns getroffen haben, hat sie ein Buch dabei gehabt, untenrum, von der Margarete Stokowski. Sie war dann 19 und hat dann so gesagt, wo ist das Buch gewesen, wo ich 15 war? Und sie hat mir dann erzählt, wie häufig, wenn sie mit ihren Freundinnen über das geredet hat, ja, es kommt jetzt zu dem sogenannten ersten Mal, dass es häufig darum gegangen ist, wie kann man es machen, dass er es schön findet, dass es für ihn stimmt, dass man sich nicht blamiert. Aber was auf der Strecke geblieben ist, ist so, ja, wie ist es denn für die junge Frau schön? Und dort sind einfach immer noch so veraltete Vorstellungen.
Du hast vorhin gesagt, ein Lichtblick ist so das Selbstbewusstsein von der jungen Frauen. Jetzt erzählst du aber da auch von einer grossen Unsicherheit. Also was die Sexualität anbelangt, ist das Selbstbewusstsein noch nicht so ausgeprägt.
Bei dieser jungen Frau, wo wir über die Sexualität geredet haben, die hat einfach einen riesen Gump gemacht. So, also in diesen 2-3 Jahren, wo wir sie getroffen haben. Und dort war es am Anfang eben totale Unsicherheit gewesen. Und dann war es irgendwie Selbstbewusstsein da gewesen. Und sie selber auch gefunden hat, ihr hat sehr geholfen, dass sie so Bücher gehabt hat. Aber gleichzeitig in dieser Generation oder in dem Alter um 15 herum, was bei vielen Frauen so ist, auf einmal wird eben wie so die beste Freundin oder die besten Freundinnen werden eben wie zu Konkurrentinnen. Also du hast dann irgendwie auch gar nicht mehr so quasi den Safe Space, um über das können reden. Und das macht es, glaube ich, noch wie schwieriger, zum Gegensatz jetzt, wenn ich jetzt dich oder mich anschaue, die unseren Freundeskreis haben und durchaus dort vertrauensvoll miteinander reden und ja.
Das haben wir auch erlebt, also dass wirklich dass die Freundinnen zur Konkurrenz werden.
Ja, mit der einen jungen Frau haben wir auch über das geredet, wo wirklich so die beste Freundin dann zur Konkurrentin geworden ist.
Und durch das geht dann eine wichtige Bezugsperson verloren und dann ist man plötzlich allein.
Total, genau so. Also sie hat dann auch erzählt, wo dann ihre beste Freundin mal krank war, hat sie sich mega verloren gefühlt auf dem Pausenplatz, weil sie gar nicht mehr mit den anderen so verbunden war.
Und wie nimmt denn das wieder ab? Nimmt das dann im Erwachsenenalter? Geht denn das wieder weg, wenn man merkt, man ist eigentlich nicht gegeneinander?
Hey, ja, das weiß ich. Also, das weiß ich gar nicht. Ich kann dort keine Ahnung. Aber etwas, also ich möchte mich da irgendwie auch nicht so auf den Stusselab bei Themen, wo ich mich nicht auskenne. Und ich glaube, es gibt auch mega viele Leute, die sich sehr gut dort auskennen. Etwas, was ich beobachtet habe, ist, was für einen Unterschied das es macht, wenn man so die Schule wechselt. Also früher ist man irgendwie mit denen in der Klasse und hat so quasi als Aussenseiterin gehalten. Und dann wechselt man auf eine Klasse und hat völlig eine andere Stellung dort. Dort passiert schon noch viel.
Okay. Du hast vorhin gesagt, eben von dieser einen jungen Frau, die gefragt hat, wo ist das Buch gewesen, als ich 15 war. Jetzt gibt es das. Also wichtig wäre, dass Infomaterial gibt. Infomaterial klingt wahnsinnig trocken, dass es gute Bücher gibt, die einerseits die junge Frau und Mädchen aufklären, andererseits müssen die Bücher oder sonstige Inhalte verfügbar sein. Du hast auch soziale Medien angesprochen. Ganz am Anfang ist euer Buch auch ein Beitrag zu dem, also für die jungen Frauen oder wenn ihr eher die Erwachsenen ansprechen, um zu zeigen, du wartest schon, bis du keine Antwort gibst, schieß los.
Das Buch ist für alle. So. Ich glaube, es ist sowohl für Väter, Grossväter, Onkel Göttis. Es ist aber auch für Frauen, Ältere, um nochmal, also eine Freundin hat gesagt, sie hat sich auch gefragt, ja, wieso soll sie jetzt das Buch lesen? Sie weiß ja, wie es ist. Aber nachher hat sie gefunden, ja, es sei einfach sehr schön gewesen, weil sie nochmal ihre eigene Jugend erlebt hat und immer wieder so gemerkt hat, ah ja, ja, das kann ich, stimmt, ich habe es vergessen. Und vielleicht betreffend der jungen Frau auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, ja, eben die Unsicherheit bei diesen jungen Menschen, wie kann man ihnen helfen, so quasi, wie kann man sie dort rausholen und sagen, hey, du bist im Fall voll okay und du gehörst auch dazu. Ich glaube, es ist immer etwas anderes, wenn dir eine gleichaltrige Person erzählt, wie es ihr gerade geht, als wenn jemand dir erzählt, so quasi, ja, weisst, ich bin jetzt erwachsen und ich weiss schon, wie das war und so. Also ich habe das zum Beispiel nicht wollen. Keine Äußerungen weder von meinen Eltern noch irgendwelchen Leuten, die älter waren, als ich wollte haben. Und das ist auch so ein bisschen der Grund für das Buch, weil es soll ein Buch sein, wo die junge Frau einfach könnte auch lesen und wie so merken, ah, okay, da hat jemand genau das Gleiche und ich bin auch okay. So, das gehört anscheinend dazu.
So, dass sich selber erkennen in den Schicksalen und den Geschichten der anderen.
Total, ja. Ja.
Aktuell läuft ja die Kampagne 16 Tage gegen Gewalt an Frauen und ich habe aus einem Interview von euch den Fakt rauskopiert. In der Schweiz sind jedes Jahr etwa 27'000 Kinder von häuslicher Gewalt betroffen und 70% der Opfer von häuslicher Gewalt sind weiblich. Inwiefern ist euer Buch auch ein Beitrag zu dieser aktuellen Debatte 16 Tage gegen Gewalt an Frauen?
Das müssen wir dann eben die anderen fragen, was für ein Beitrag das ist. Also zumindest die Leute, die schon sehr lange sich engagieren bei 16 Tagen gegen Gewalt. Wir möchten einfach einen Unterschied machen im Leben von diesen jungen Frauen. Weil Salome und ich auch das Buch geschrieben haben, geschrieben, ja, wir lassen einfach die jungen Frauen zu Wort kommen. Wir hätten das mega eine ältere Schwester gewünscht oder irgendwie jemand, der uns einfach gesagt hätte, hey, es ist im Fall alles okay, so, das ist alles normal, es gehört alles dazu, es geht wieder vorbei, du bist nicht komisch. Und das ist der Wunsch mit dem Buch, dass es die jungen Frauen erreicht.
Aber jetzt explizit zum Thema sexualisierte Gewalt, da kann man nicht einfach sagen, es ist alles okay, es geht vorbei. Dort nützt es auch nicht nur oder nicht abschliessend, wenn die jungen Frauen lesen, das ist quasi Alltag, das gehört irgendwie dazu oder so und so kann ich mich wehren, sondern es braucht wirklich ein Umdenken bei den Tätern. Und wir sind vorher dort schon mal am Punkt gewesen, ich möchte jetzt nochmal einhaken, wie bringt man die dazu, was am nötigsten hätte, das Buch zu lesen, sich mit diesen Themen zu befassen?
Hey, ich glaube, es gibt, also ich würde sagen, in einer Gesellschaft gibt es so quasi Gatekeeper. Und ich glaube, es steht und fällt auch ein bisschen mit denen, ob die das zu einem Thema machen. Die Frage ist auch Vorbildfunktionen. Gibt es Männer, die irgendwie finden, hey, mal, ich möchte mich jetzt dem annehmen und ich möchte meinem Geschlecht irgendwie aufzeigen, was das heisst, wenn man sich so und so verhält. Und was wir auch gemacht haben im Buch, ist, wir haben auch hinten eine Liste gemacht mit Beratungsstellen, mit Webseiten, so, um sich die können informieren und Hilfe holen. Weil das ja einfach, es ist ein journalistisches Aufklärungsbuch, aber es ist nicht die Rettung der Welt.
Du hast Gatekeeper angesprochen, da fühle ich mich noch als Medienschaffender natürlich mit angesprochen. Ich würde jetzt wetten, dass etwa 85% der Leute, die diesen Podcast hören, vermutlich weiblich sind und bei diesen über 100 Veranstaltungen, die organisiert werden im Rahmen von 16 Tagen gegen Gewalt an Frauen, dass dort wahrscheinlich auch die allermeisten Leute, die kommen schauen, sind wahrscheinlich weiblich. Und ich selber bin auch nicht mega oft in Anführungszeichen Frauenveranstaltungen, wenn ich aber amig bin ich nicht selten der einzige Mann, oder vielleicht hat es noch einen anderen. Und das ist ja nicht nur bei dieser Debatte eine grosse Herausforderung, auch beim zum Beispiel, wenn es um Klima geht, wenn es um Rassismus geht, um Homophobie, um Antisemitismus, um alles, all die Geschichten, die es am meisten nötig hätten, um sich hinterfragen und ihr Verhalten anpassen, die finden, das interessiert mich nicht, das geht mich nicht an. Und das war jetzt keine Frage. Aber für mich ist es eine grosse Frage, eben auch bei uns im Klimajournalismus oder sonst bei all diesen Diskriminierungsformen. Wir fragen uns, stellen uns die Frage immer wieder, wie können wir dann die Leute erreichen, die es bis jetzt noch nicht gecheckt haben. Und das Buch kann natürlich auch dazu beitragen und journalistische Inhalte sowieso auch. Genau. Was mich in dieser Frage, was noch jemandem aufgefallen ist bei uns in der Redaktion, wenn ihr sagt, das Buch richtet sich an alle Menschen, warum hat es ein pinkes Cover?
Ja, weil Pink ja mittlerweile nicht mehr die Farbe von den Frauen ist.
Aber das würden jetzt genau die, die es am meisten nötig hätten, um es zu lesen, würden das wahrscheinlich anders sehen. Oder glaubst du, so ein alter Mann, der so ein bisschen, oder auch ein junger Mann oder irgendein Mann mit, ein bisschen komisch, mit einem komischen Frauenbild findet, ah, das ist ein pinkes Buch, super, nehme ich. Das geht sicher, betrifft mich sicher.
Hey, ich glaube, wenn es an der Farbe scheitert, dann scheitert es irgendwie auch noch viel mehr. Ich muss eben sagen, ich sehe immer wieder ältere Männer mit einem rosa Hemd im Sommer.
Das stimmt, ja. Gerade auch in Italien zum Beispiel recht verbreitet. Die grösste Sportzeitung ist auch in Pink. Hat gut funktioniert. Es ist ein Buch für alle. Die Frage ist auch noch auftaucht in der Redaktionssitzung, warum ist es nicht ein Aufklärungsbuch für Männer? A la irgendwie don't, ich weiß gar nicht, wie das Sprichwort geht, aber von wegen educate your son and don't blame your daughter. Irgendwie so in dieser Richtung. Haben ihr euch das auch überlegt gehabt?
Also wir haben es uns indirekt überlegt, indem wir gefunden haben, wir wollen ein Buch machen, das die jungen Frauen stärkt, wo sie verbindet miteinander, in dem, was es heisst, heutzutage eine junge Frau zu werden. Und ich glaube, die Idee, die bei euch von der Redaktion kommt, ist auch eine mega schöne Idee. Es wäre schön, wenn es dort ein Nachfolgebuch von Männern gibt.
Was wären dort jetzt die spannende oder was würdest du gerade sagen, die richtige Herangehensweise? Müssen wir so ein Buch, nicht konkret die Umsetzung irgendwie mit Druck und Gestaltung und Schriftart und Größe, sondern wie müssen wir die Geschichte erzählen, dass das funktioniert?
Wow, das finde ich eine grosse Frage. Habe ich dir im Fall jetzt so auf Anhieb nicht eine Antwort? Vor allem rede ich nicht gerne über Sachen, die ich mir zu wenig gut überlegt habe.
Also eigentlich könnte man schon auch sagen, man könnte, also eigentlich ist euer Buch ja auch ein Aufklärungsbuch, auch für Männer, für junge Männer. Wenn man das liest, hat man ein grösseres Verständnis und ist wahrscheinlich weniger sexistisch unterwegs dann später.
Ja, voll, das glaube ich sicher, wenn man das liest. Also ich glaube, das kann helfen. Aber klar, wäre es irgendwie auch wichtig, dort bei den jungen Männern nachzufragen, vielleicht auch also mal in ein Gespräch kommen, über das zu reden. Ich muss eben sagen, ich weiß extrem wenig, was die denken, wie die fühlen. Und fände es mega spannend, das auch zu erfahren, so. Aber ich glaube, es gibt trotzdem einen Unterschied. Wir leben nach wie vor im Patriarchat. Und im Patriarchat hat halt eben die Frau doch eine andere Stellung als der Mann. Klar gibt es Ausnahmen, aber ich würde sagen, das Geschlecht, das einfach nach wie vor unterschätzt wird, man nicht so ernst nimmt, das Gefühl hat, von ihr geht es Probleme aus, sie übertreibt, das sind auch nach wie vor die Frauen.
Also man muss dort irgendwelche Bilder versuchen, abzubauen. Ich habe als Jugendlicher nicht viel von diesen Themen, die es in eurem Buch geht, oder nicht viel mitbekommen, wie es meinen gleichaltrigen weiblichen Kolleginnen gegangen ist. Und eben irgendwie, dass sich jemand bedroht fühlen kann, wenn ich hinter ihr heimlaufe. Das habe ich erst irgendwie mit Mitte 20 erfahren. Und als Jugendlicher weiss ich nicht, inwiefern, dass man so ein bisschen selber in der Verantwortung ist, um diese Themen, also als junger Mann sich diesen Themen anzunehmen. Ich finde, als Erwachsener kann man durchaus einfordern, dass man sich mit seinen Privilegien auseinandersetzt. Irgendwo müsste man das ja dann den Jungs auch sagen oder irgendwie eben können aufzeigen, was da eigentlich was Problem oder was die was Themen sind und wie es den anderen geht. Wer ist denn da in der Pflicht? Müsst ihr das mit Eltern machen oder müsst ihr das mit der Schule machen? Müssen wir einfach euer Buch zur Pflichtlektüre machen, irgendwie in der dritten Klasse?
Hey, ich finde es im Fall eine mega wichtige Frage. Und ich kann dir vielleicht Folgendes erzählen, wo mir in den Sinn kommt. Salome und ich haben uns gemeldet bei den Schulen, bei den Kantis, um mit dem Buch vorbeikommen. Also wirklich auch mal dort hingehen, wo die jungen Menschen sind. Und auch wenn ich es nachvollziehen kann, ist halt doch ein paar Mal die Antwort gewesen, wo wir vorgeschlagen haben, wir kämen mit dem Buch, wir würden gerne lesen, wir würden gerne darüber diskutieren, ist von Lehrern die Frage gekommen, ja, aber was ist denn mit den jungen Männern? Wir haben das Buch geschrieben, wie es ist, als junge Frau erwachsen zu werden. Und ich glaube, dort fängt ja schon das Problem an. Es gibt eben nicht eine Frauen- und eine Männerwelt. Wir haben einfach zusammen eine Welt und dort passieren Sachen. Und die Frage ist einfach, interessiert man sich dafür? Ich glaube, die Lehrkräfte interessieren sich dafür. Und dann, glaube ich, geht es darum, dass man einfach noch so um eine Ecke umdenkt. Dass es eben mega wichtig ist, zu erfahren, wie es diesen jungen Frauen geht und dass das uns alle betrifft.
Und haben das dann darauf auflupfen, um die nächste Ecke herum?
Das wissen wir noch nicht. Also es laufen jetzt so Diskussionen. Das wissen wir nicht, aber es ist schon so gewesen, dass wir eigentlich gedacht haben, auch mega cool, und dann aber relativ schnell so das Abkommen ist, ja, aber was ist denn mit den jungen Männern?
Ja, ich meine, da gibt es ja schon auch zu tun. Eben, also einerseits das zu erzählen, wie es den Mädchen und den jungen Frauen geht, und andererseits aber auch so die eigenen Bilder. Das heisst ja immer wieder, auch so die junge Generation ist irgendwie aufgeklärter oder die ist vielleicht ein bisschen weniger patriarchal und sexistisch. Aber letzten Sommer in der Bade ist mir aufgefallen, wie irgendwelche Gymnasium-Schüler trotzdem dann auch mega protzig und prolig irgendwie sich verhalten und müssen. Mädchen sind am Kichern und die Buben machen dann grosse Sprünge ins Wasser. Und dann denkt, ja, okay, die so hoffnungsvolle jüngere Generation, die ist jetzt nicht wahnsinnig viel weiter, als wir damals gewesen sind. Also dort muss man ja auch dann irgendwie einen Haufen Bilder dann wieder irgendwo abbauen. Ich habe noch eine Frage zum Abschluss oder einen Themenblock zum Abschluss. Das ist jetzt alles eher so ein bisschen negativ realistisch. Gibt es auch irgendeine Bewegung in der Gesellschaft oder einen Ansatz, der dich optimistisch stimmt, abgesehen vom eben wachsenden Selbstvertrauen, das du vorher angesprochen hast?
Etwas, was mich sehr zuversichtlich stimmt, ist zum Beispiel der Frauenstreik. Also 2019, wo so viele Frauen auf die Straße gegangen sind und auch jetzt, am 14. Juni dieses Jahr. Das stimmt mich mega zuversichtlich, um zu sehen, wie viele junge Frauen oder auch Frauen allgemein keinen Bock mehr haben, sich einfach Zeug gefallen zu lassen. Das finde ich mega schön. Und ich finde es auch schön, dass das Thema auf Interesse stößt, mehr als vor 10 Jahren. Aber ich finde irgendwie, wir sollten uns auch nichts vormachen. Wir sind nämlich noch nie nichts. Und ja, und dort plädiere ich halt wirklich dafür, nicht irgendwie hinterher lernen und finden, so ist doch alles super, sondern einfach sich vielleicht mal überlegen, wo ist denn mein eigener Sexismus, und dem ein bisschen auf den Grund zu gehen. Ich würde auch überhaupt nicht, ich bin ja auch sexistisch, ich kann ja gar nicht anders, ich bin in dieser Welt aufgewachsen, oder? Und ich würde mir wünschen, dass wir einfach mehr uns getrauen, darüber zu reden und aber auch einander darauf hinzuweisen, und auch klar, Fehler zu machen, um aus denen zu lernen.
Du hast auch noch eine Werbung machen für eine Veranstaltung. Mach doch den Werbeblock noch schnell.
Okay, danke. Am 29. Februar im Karl der Grossen, am Abend, redet Salome Müller und ich, aber vor allem die wundervolle Agota Lavoye, über das Thema psychische Gesundheit, bei jungen Frauen. Und es wäre auch schön, wenn ganz viele kommen. Und es wäre auch mega schön, wenn es eine Überraschung gibt und ein bisschen mehr Männer oder junge Männer im Publikum hocken und auch gerne Fragen stellen.
Du hast gesagt, 29. Februar, ich glaube, es ist 29. November.
Hey, ja, shit.
Gut.
Oh, ist so gut. Wieso bin ich im Februar? Ich glaube, ich will einfach, dass der Winter ganz schnell vorbeigeht.
Ja, das wünsche ich mir auch, ja. Andererseits haben wir jetzt noch ein bisschen Dezember und du bist ja Weihnachtsfan und das können wir jetzt auch nicht einfach überspringen.
Das stimmt.
Und Dezember haben wir auch noch, ich meine November. Also auf jeden Fall, wir haben das durcheinander mit den Monaten, aber ich glaube, inhaltlich hat es einigermaßen gepasst. Ich hoffe, es war spannend zum Zuhören. Danke vielmals, Andrea, dass du auf Besuch gekommen bist. Danke euch vielmals fürs Zuhören und wenn es interessant war oder Spass gemacht hat, abonniert gerne den Kanal auf Spotify oder auf welcher Plattform auch immer. Danke, tschüss.